Community. Das sind unsere Geschichten.
Mein Name ist David Misch. Ich möchte gerne alle Hörer begrüßen. Ich bin Dozent an der Montanuniversität im Lehrstuhl für Erdgeologie, Department Angewandte Geowissenschaften und habe heute einen Gast, der normal nicht an der Montanuniversität zugegen ist, weil er üblicherweise mit seinem Fahrrad die Südsteiermark oder die Welt unsicher macht. Christoph Strasser, ich glaube, man muss ihn nicht vorstellen in Leoben. Er ist eine ziemliche lokale Berühmtheit. Nichtsdestotrotz möchte ich ihn vorstellen. Er ist der erfolgreichste Ultraradsportler seiner Zeit oder vielleicht sogar aller Zeiten. Er ist sechsfacher Sieger des Race Across America, zigfacher Rekordhalter bei Ultraradrennen. Und der Grund, warum er heute hier im Besprechungsraum des Lehrstuhls für Erdgeologie zu Gast ist, ist, dass er, dass ich ein Buch über ihn schreiben durfte mit dem kryptischen Titel 1024. Und Christoph, vielleicht als Einstieg erklärst du den Zuhörern, um was es in diesem Buch oder bei dieser Zahlenkombination geht.
Ja, also von meiner Seite auch Hallo an alle, die uns heute zuhören. Du hast das jetzt schon wie ein richtiger Profi gemacht, das Intro. Voll. Und ich habe auch eine Vergangenheit an der Montanuni, das ist schon eine Zeit her. Ich glaube, es gibt jetzt hoffentlich nicht mehr viele Studenten, die mich kennen, weil ich habe eine Matrikelnummer mit 01 am Anfang. Und ja, also ich habe ein paar Semester an der Montanuni studiert, bevor ich dann mich entschieden habe, dass ich mein Hobby intensiver betreibe und vielleicht sogar in Zukunft mein Hobby zum Beruf machen möchte, nämlich das Radlfahren, das damals ein Hobby war. Und das ist glücklicherweise aufgegangen. Glücklicherweise aus sportlicher Sicht. Mein Studium habe ich dann nicht mehr fertig gemacht, aber vielleicht reden wir über das später noch kurz. Jedenfalls 1024 war etwas, das ich zu der Zeit damals noch überhaupt nicht in meinem Kopf gehabt habe, nämlich 1000 Kilometer in 24 Stunden Radl zu fahren. Es war damals halt so, ja, ein Traum für mich, einmal am Race Across America teilzunehmen. Das habe ich dann 2009 das erste Mal in Angriff genommen, nachdem ich halt schon so erste Erfolge gehabt habe, 24-Stunden-Radrennen gewonnen, die Ultraradl-Weltmeisterschaft gewonnen, Graz, Großglockner, Nonstop und Retour. Und dann auch die Qualifikation geschafft habe und 2009 beim ersten Race Across America ist es halt nicht so gut gegangen. Da bin ich ausgeschieden und habe dann aber beim zweiten Mal mit einigen Erfahrungen das Rennen gewinnen können. Und dann hat das Ganze einen Fort aufgenommen. Dann sind ein paar Sponsoren aufmerksam auf mich geworden und dann habe ich das wirklich geschafft, so mein Hobby zum Beruf zu machen. Und um das jetzt abzukürzen, das Letzte, was im 2021er Jahr, letzten Sommer gelungen ist, war dann halt ein Traum, den ich über viele Jahre so entwickelt habe. 1000 Kilometer in einem Tag mit Radl zu fahren, was halt früher völlig unvorstellbar und unrealistisch war, hat sich dann im Laufe der Jahre irgendwie so entwickelt, dass es dann durchgeht.
Ich glaube, es ist wirklich für die meisten Zuhörer unvorstellbar. Ich meine, um das zu visualisieren ein bisschen, das wäre, wenn man von Graz ungefähr nach Berlin fährt in 24 Stunden. Ich glaube, jeder kann sich vorstellen, dass man sich diese Leistung fast nicht vorstellen kann. Und ich muss ehrlich sagen, als ehemaliger Langstreckenradfahrer, ich war auch aktiv, wenngleich nicht ansatzweise so erfolgreich und so lang wie du. Ich war da fast dankbar, dass du das angegangen bist, weil das wirklich zeigt, Langstreckenfahren ist halt nicht nur nicht absteigen, nicht schlafen und einen robusten Hintern haben, sondern das ist wirklich Tempo. Also da reden wir von einem 42er Schnitt über 24 Stunden und ich glaube, das kann sich jeder Hobbysportler bis zu ambitionierten Radfahrer vorstellen. Dementsprechend natürlich war es auch super, diese ganze Geschichte in dem Buch festzuhalten.
Ja, jetzt möchte ich kurz dazwischen grätschen, weil jetzt hast du mich gebeten, dass ich mich selber vorstelle. Du hast von dir jetzt erst auch kurz was erzählt, aber ich möchte jetzt schon auch noch darauf hinweisen, dass du halt sehr viel auch schon erlebt hast in deinem Sport. Wir sind ja das Race Across America einmal gemeinsam gefahren, ich war neunmal am Start, du warst einmal am Start, 2013. Und du hast damals den Rookie of the Year Titel geholt. Das darf man schon erwähnen, in einer super schnellen Zeit. Das war, wie lange hast du gebraucht? Ich weiß nicht mehr auswendig.
Nein, Tag 14 Stunden,
ja. Und deswegen war es von vornherein spitzenmäßig die Idee, dass du halt mich gefragt hast, ob wir dieses Buch schreiben wollen oder ob du quasi du hättest die Idee, ein Buch zu machen über die 1000 Kilometer, die ich mir da seit 2 Jahren wirklich so konkret in Planung gehabt habe. Und ich habe sofort gewusst, wenn du das machst, wird das super werden, weil du hast ja schon selber mehrere Bücher vorher geschrieben über den Sport, über deine RAM-Teilnahme und du hast selber das miterlebt, du weißt, wie es einem Menschen geht, der viel Radl fährt und wenig schläft.
Ja. Genau, und ich glaube, es gibt generell, was wahrscheinlich auch der Grund ist, dass wir uns auch als Trainingspartner gut verstanden haben, viele Parallelen in unseren Denkweisen. Das ist vielleicht eher ein gutes Stichwort, weil wir wollen heute auch ein bisschen über Parallelen zwischen dir und den vielleicht Wissenschaftlern oder Studenten an einer Uni sprechen. Und für mich ist es wirklich so auch in der Denkweise, die ich in meinem Job habe, als Wissenschaftler, ich sehe da sehr viele Parallelen zu dieser akribischen Herangehensweise oder datenorientierten Herangehensweise, die du entwickelt hast in deinem Sport, was vielleicht nicht immer so war. Ich meine, du bist schon sehr lang im Geschäft. Vielleicht erzählst du es mal ein bisschen, wie sich das verändert hat vom ersten RAM-Antritt mit der bitteren Niederlage, sage ich jetzt einmal, mit dem Ausscheiden im Jahr 2009, wo quasi alles am Spiel gestanden ist, auch deine Karriere. Und die Initialzündung war ja dann wirklich, dass das bei dir jetzt mittlerweile wie in einem Formel-1-Team abläuft, würde ich sagen. Und das, der 1000-Kilometer-Rekord eigentlich wirklich der Gipfel von dem war, wo Physiologie und Physik eine Riesenrolle gespielt hat.
Mir hat früher das Race Across America, also ich glaube, wir haben es ja nicht gesagt, ja, dass das 5000 Kilometer lang ist, durch die USA führt, von der West- zur Ostküste und so ein Non-Stop-Rennen ist, wo man zwischen 8 und 12 Tage circa unterwegs ist. Da war natürlich für mich so am Anfang einfach die große Begeisterung, dass das so etwas wie ein Radabenteuer ist und ein Rennen auch, eine Kombination aus den beiden. Und da waren natürlich so die ersten Dinge, auf die man sich vorbereitet. Erstens, man muss einmal gute Ausdauer entwickeln, man muss viele lange Trainingseinheiten machen, also so 30.000 Kilometer pro Jahr, 10 bis 12 Stunden Trainings oft, einmal in der Woche oder so, eine ganz lange Einheit. Und viele andere Dinge, die bei dem Rennen heute noch entscheidend sind, habe ich am Anfang nicht so richtig genau gekannt, erst im Laufe der Jahre kennengelernt. Man braucht ein gutes Betreuerteam aus 8 Personen, glaube ich, waren es bei dir. Du hast das mit einem kompakteren Team geschafft und einem geringeren Aufwand. Bei mir waren es jetzt immer 11 Personen, weil dann halt auch ein Fotograf mit dabei ist, der das Ganze dokumentiert. Da wird es dann ein bisschen größer. Ernährung spielt eine riesengroße Rolle. Man soll 10.000 bis 15.000 Kalorien zu sich nehmen jeden Tag. Das heißt, du musst eine Lösung finden, dass du das essen kannst, ohne dass das schlecht wird, dass du genügend trinkst, wenn man durch die Wüste fährt, dass man mit der dünnen Luft in den Rocky Mountains umgehen kann. Und natürlich dann der Schlafentzug, wenn man 20 bis 90 Minuten pro Nacht irgendwie schläft, wie man damit zurechtkommt, was man da erlebt, wie sich so, ja, das mürbe Gehirn irgendwie anfühlt, wenn man tagelang Leistung bringt und kaum schläft dabei. Das sind Dinge, die am Anfang im Vordergrund gestanden sind und die ja wichtig sind, um das Rennen, sagen wir mal, zu überleben, durchzustehen, gesund ins Ziel zu kommen. Und erst wenn man das einmal irgendwie gemacht hat, dann fragt man sich vielleicht beim nächsten Antritt, was ging besser, was ging schneller, wo kann ich was optimieren. Und so wird es irgendwie dann Schritt für Schritt zu einer wirklich, ja, leistungssportlichen Angelegenheit. Wenn man, glaube ich, am Anfang über Aerodynamik nachdenkt und über optimierte Trittfrequenz und die ideale Leistungszone, in der man sich bewegen sollte, dann wird es, glaube ich, ganz schwierig. Man fängt zuerst einmal an, das überhaupt zu schaffen und im zweiten Versuch schauen, geht noch ein bisschen mehr. Ja, und dann ist natürlich so, wenn man da viele Sachen optimiert, die Bekleidung, die Aerodynamik, dass man nicht Zeit verschwendet, dass man nicht Leistung verschwendet, wenn man irgendwie unvorteilhaft am Radl sitzt, dann ist das halt alles auf die Spitze getrieben worden beim 1000-Kilometer-Projekt. Weil da ist dann wirklich, da fallen viele Dinge wieder weg, also Müdigkeit, Schlafentzug ist, sag mal, fast nicht vorhanden. Das kennt man als Student, wenn man mal eine Nacht durchmacht oder kaum schläft, dass das schon geht. Und so die wirklichen Schlafentzugsthemen kommen halt noch mehreren Tagen und Nächten. Aber bei 1000 Kilometern musst du wirklich in 24 Stunden sehr viel rechnen. Deine Trainingszonen, du musst dort wissen, wie viel Watt Leistung kannst du wirklich realistischerweise treten, wie viel Kalorien und Kohlenhydrate und Fette musst du zuführen, in welcher Form, damit er nicht schlecht wird, damit du ja, pro Stunde habe ich einen Verbrauch gehabt von knapp über 1000 Kalorien. Dann darf natürlich kein Watt verloren gehen an Leistung, dass man dann durch ja, gute Sitzposition oder Rücken dementsprechend auch anders beansprucht wird, wettmachen muss. Die Ketten sollen wenig Reibung verursachen, die Reifen sollen wenig Rollreibung haben. Das Gewand soll faltenfrei und eng sitzen, dass man wenig Luftwiderstand hat. Der Helm muss sich mit der Schulter- und Rückenform vereinigen. Also da muss wirklich an ganz viele Details gearbeitet werden, die vielleicht für 8 Tage oder 10 Tage langes Rennen mehr oder weniger egal sind.
War das zum Teil, sagen wir so, ich finde das ganz faszinierend und finde auch faszinierend, dass du ja wirklich mittlerweile aufs Watt genau einschätzen kannst, ungefähr, was du für Leistungen treten kannst, welche Kalorienmenge dafür benötigt wird etc. Was mich interessieren würde, ist das hin und wieder auch eine Belastung, wenn die Zahlen einmal nicht stimmen. Hast du überhaupt noch Ausreißer in diese Richtung, dass du sagst, okay, der Körper tut jetzt nicht das, was er soll? Weil eine Geschichte, die für mich so faszinierend war, ich war ja im Betreuerauto zum Teil zugegen beim Rekord, um einfach die Stimmung einzufangen und so weiter. Und du hast sehr früh, ich glaube 10 Stunden vor Schluss, hast du schon gesagt, ja, unwahrscheinlich, dass ich noch einbreche. Die Beine fühlen sich so und so an und es ist sehr unwahrscheinlich, dass ich noch einbreche. Wo man sagen könnte, okay, 10 Stunden, das ist ja für sich gesehen für viele schon eine monströse Ausfahrt. Also da kann so viel passieren. Und du scheinst einfach so ein Urvertrauen in das ganze System und in die Daten zu haben. Mich hat das als Radlfahrer manchmal eher belastet, weil ich, auch wenn ich wusste, ich kann das fahren, dass irgendwie trotzdem irgendwie so einen Schalter umgelegt hat, okay, dass das ein bisschen eher in die Richtung Zwang oder zu viel Überwachung oder so gegangen ist. Ist das bei dir mittlerweile gar nicht mehr der Fall wahrscheinlich?
Ja, ich mache das jetzt schon seit ja, 15 Jahren mehr oder weniger professionell oder zumindest auf einem hohen Level und habe schon halt wirklich viele Sachen erlebt und ich habe dann halt das Vertrauen im Laufe der Jahre entwickelt, dass es in dem Leistungsbereich, wo ich vom Training her weiß, das kann ich wirklich stundenlang fahren, nicht zu einem Einbruch kommen wird, wenn man sie gut verpflegt und gut ernährt und die Zufuhr stimmt. Und man hat auch das Körpergefühl dann im Laufe der Zeit entwickelt. Ich glaube, am schwierigsten ist bei solchen Dingen meistens einerseits natürlich die Vorbereitungszeit, also das hast du im Buch auch wirklich gut beschrieben, im Prinzip ein ganzes Jahr trainieren für den einen Tag. Im Training gibt es oft schlechte Tage, wo es einfach nicht läuft. Ich glaube, das kennt jeder vom Beruf oder vom Studium oder einfach von seiner Freizeit, wenn man Ziele verfolgt. Es gibt halt einfach Tage, die mühsam sind und wo man sich zwingen muss und wo es keinen Spaß macht. Das ist bei mir ganz gleich. Aber ich weiß halt, dass ich, wenn ich diese harten Tage auch absolviere und wenn ich dann wirklich an dem Tag, was drauf ankommt, alle sogar meine Hausaufgaben gemacht habe, dass wenn mein Körper gut erholt ist und wenn ich ausgeschlafen bin und wenn ich die Tage davor mich gut verpflegt habe, dann bin ich halt einfach wirklich startklar und in dem optimalen Zustand. Das ist ja dann nicht unbedingt die Tagesverfassung, die per Zufall gut oder schlecht ist, sondern das kann man sehr wohl beeinflussen, ob man am wichtigen Tag gut drauf ist. Dann habe ich schon das Vertrauen, dass ich weiß, es kann jetzt nichts passieren und vor allem, wenn dann die ersten 3, 4, 5 Stunden richtig gut gehen, dann hat man im Prinzip diesen Zustand erreicht, wo du dann in dem sogenannten Flow drinnen bist und wo sich das Gleichgewicht im Körper einstellt zwischen der Leistung wird produziert und aufs Pedal gedrückt und diese Energie habe ich zugeführt, gleichmäßig über ein paar Stunden und dann heißt es einfach, das Gleichgewicht zu halten. Und es war dann auch in Zeltweg so beim Rekordversuch, dass ich in die ersten 2 Stunden eigentlich war ich ziemlich fertig und da habe ich echt Rückenschmerzen gehabt und schlecht war mir und mir ist fast diese Schoko- und Pfirsich-Flüssignahrung immer wieder zurück aufgekommen. Ich habe Sodbrennen gehabt und war kurz vorm Kotzen. Aber nach 3, 4 Stunden hat sich das dann langsam einpendelt. Nach 5 Stunden war es ziemlich gut und dann habe ich gewusst, jetzt brauche ich mich eigentlich jetzt brauche ich mir keine Sorgen mehr machen. Jetzt wird das so konstant weitergehen. Da war ich mir echt sicher.
Ja. Da waren jetzt einige gute Schlagworte für mich dabei, weil eine Geschichte, wo ich dich wirklich auch immer als Beispiel für mich selber oder als was auch immer, Inspiration für mich selber sehe, ist eben diese, was du vorher gesagt hast, es ist nicht so, dass Dinge unveränderlich sind. Man kann die Tagesverfassung sehr wohl steuern. Es ist nicht Zufall. Ich meine, das stimmt natürlich und man muss vielleicht jetzt für den Laien dazu sagen, beispielsweise vor so einem Rekord, du ernährst dich ja quasi zu 99% flüssig. Selbst beim RAM über 7-8 Tage 99% flüssig. Bist beispielsweise so konsequent, dass 3-4 Tage vorher schon deinen Stoffwechsel auf Flüssignahrung umstellst. Na, man muss sich das jetzt einmal vorstellen. Man begegnet so einer Herausforderung. Man muss 5000 Kilometer am Radl sitzen und hat die Konsequenz, dass man vorher schon 3-4 Tage vorher einfach auf das Steak oder auf die Nudeln verzichtet und sich flüssig ernährt. Und das ist für mich so eine Inspiration, wenn man dann auch, die man auch umlegen kann auf den Joballtag. Also wenn jetzt Leute so ein bisschen wie das Kaninchen vor der Schlange vor Herausforderungen stehen und sagen, ja, das ist ja alles Zufall und da brauche ich jetzt Glück, dass das funktioniert. Nein, natürlich braucht man oft Glück, so wie du bei deinen Rennen auch, aber es ist schon ganz viel, wo man sich im Detail vorbereiten und einfach quasi kleine Weichen stellen kann, damit halt das Glück einem doch vielleicht eher hold ist als einem anderen.
Ja, ich finde, ganz schwierig ist es vor allem dann, wenn die Betreuer die letzten zwei Tage vor dem Rennen ordentlich essen. Also vor dem Rennen, wenn du dann irgendwo in Kalifornien bist und da wird gegrillt und Steak und Potato Wedges und so und selber darfst du Schoko und Vanille trinken. Das ist nicht so ganz so leicht, aber ich weiß halt, ich kann 50 Wochen im Jahr gut essen und zwei Wochen muss ich mich halt aufs gut Radlfahren konzentrieren, ja. Und da gehört das halt einfach dazu. Da darf ich dann nicht irgendwie mich selbst mitleiden, dass das andere Essen ja viel besser wäre, sondern da weiß ich halt alles zu seiner Zeit. Genauso ist es mit den Feiern. Ich kann schon einmal ein Bier trinken oder auch die Anzahl X, aber halt nicht in einer gewissen Zeit vor einem wichtigen Wettbewerb, sondern halt danach, wenn es Grund zum Feiern gibt zum Beispiel oder so.
Ja. Nein, ich meine, das hört sich bei dir alles immer so sympathisch einfach an. Umgekehrt, ich war immer leider Gottes einer von den die ins Fettnäpfchen gestiegen sind. Ich habe dann immer doch noch was essen müssen. Dann habe ich mit Sodbrennen im Rennen bezahlt und mit allen möglichen anderen Problemen. Also es ist schon ja wahrscheinlich eine einzigartige Qualität von dir oder vielleicht nicht einzigartig, aber schon eine wahnsinnige Qualität von dir.
Man kann den Zufallsfaktor halt nie ausschließen, gell? Und Pech kannst du immer haben. Ein Sturz oder eine Panne gibt es immer. Aber man kann jetzt zum Beispiel schon den Pechfaktor so verringern, also so weit wie möglich verringern, dass du jetzt sagst, schlecht werden wird man sicher nicht, das kann ich sehr wohl beeinflussen. Und einen offenen Hintern werde ich auch nicht kriegen, weil da tue ich mir 5 Tage vorher schon mit einer desinfizierenden Salbe einschmieren, dass keine Keime oder Bakterien sind, bevor es losgeht. Und genau, wenn es dann ausrutscht in einer Kurve, das ist Pech, aber dass einem schlecht wird, weil man sich Tage davor schlecht ernährt, das ist dann eher vielleicht Nervosität oder Inkonsequenz, aber sicher nicht Pech.
Gibt sowas für dich überhaupt noch, Nervosität oder Erwartungsdruck von außen oder vielleicht auch von innen vor einem Rennen oder vor so einem Rekord? Weil ich meine, ich habe mir zum Beispiel auch jetzt aus der Autorenperspektive gedacht, ich habe ja schon einen gewissen Druck, dass ich die Geschichte jetzt gut rüberbringe und dass ich mir genug Notizen mache und dass ich alles einfange. Du hast jetzt eh schon den Druck von dem Rekord und das Bundesheer ist parat gestanden, hat die Strecke gesperrt, das Flugfeld in Zeltweg ist gesperrt worden etc. Plus du weißt dann noch, okay, da steht jetzt einer im Hintergrund mit so einem Buchprojekt, das an diesem vielleicht schon Erreichen dieser Zahl hängt, weil sonst kann man das Buch halt nicht 1024 nennen, sondern 986-24, was vielleicht ein bisschen komisch klingt. Weiß nicht, gibt's für die sowas überhaupt noch Druck von außen oder?
Also das Buch habe ich weit weggeschoben. Wir haben uns im Vorfeld ja viel unterhalten und ich habe da immer so meine Updates geschickt und so Tagebucheinträge quasi, was ist in dem Monat passiert, was im nächsten Monat und so. Und ich habe gewusst, das machst du und auch wenn es nicht funktioniert, es ist ja darum gegangen, das Ziel in Angriff zu nehmen, nicht jetzt den großen Erfolg zu beschreiben. Wenn es aufgeht, ist es fürs Buch gut. Wenn es in die Hose geht, ist es fürs Buch wahrscheinlich genauso spannend, weil etwas zu beschreiben, wo man knapp gescheitert ist, ist vielleicht von der Dramaturgie her noch interessanter. Das hat mich nicht gestresst. Und ansonsten, ich meine, nur professionell bin ich auch nicht. Ich habe dann schon immer wieder Sachen, die halt im letzten Moment gemacht werden. Und es war halt das war halt der zweite Corona-Sommer, da hat es die Kettenblätter und die Ketten fürs Radl sind im letzten Moment gekommen. Da hat es Lieferschwierigkeiten gegeben. Ich habe ein bisschen spät bestellt. Und das ist halt oft wirklich erst ein paar Tage, bevor es losgegangen ist, sind die letzten Puzzleteile zusammengefügt worden. Und dann muss ich noch schauen, dass der Live-Ticker auf der Homepage eingerichtet ist und dass der Newsletter ausgeschickt wird und dass das Pickerl vom Sponsor am Höhm faltenfrei oben ist und so. Und das ist dann halt schon oft am Abend vor dem Start gemacht worden. Und das heißt, manchmal habe ich mit kleinen Dingen bis zur letzten Minute zu tun und habe gar nicht so viel Zeit zum Nachdenken über Nervosität. Also die großen Dinge, Training ein Jahr vorher, das wird alles zeitgemäß mit ja größter Konsequenz erledigt, aber bei kleinen Dingen bin ich oft auch am letzten Drucker dran.
Ja, also, ich meine, diesen Widerspruch in deiner Persönlichkeit kenne ich auch noch als Trainingskolleg. Ja. Hin und wieder mal ein Problem beim Aufstehen, aber dann beim REM quasi 8 Tage ohne Schlaf durchfahren.
Und irgendwie habe ich jetzt, keine Ahnung, eine gewisse innere Ruhe habe ich einfach mitgekriegt. Da frage ich mich oft selber, wie das geht, dass ich absolut nicht nervös bin vor am Start zu einem REM. Nervös bin ich eher beim Einpacken der Koffer, ob man nichts daheim vergisst und ob man die ganzen 1000 Kleinigkeiten gedacht hat. Aber vom Radlfahren selber habe ich eigentlich selten nervöse Gefühle, weil du weißt irgendwie, das mache ich lang, da kann ich mich auf mich verlassen und da kann man eigentlich fast niemand mehr, sagen wir mal, einpfuschen, außer, das hast du im Buch auch so gut beschrieben einmal, die Straße querender Hase oder war es ein Igel oder war es... Ja.
Hase,
ein Stinktier genau. Oder irgend sowas, ja. Was man in der Nacht nicht so genau erkannt hat.
Nein, das... Ein anderer Aspekt, der für mich irgendwie faszinierend ist, ist auch, dass du gern wirklich eine möglichst objektive Beobachterrolle einnimmst. Also weder zu euphorisch oder zu optimistisch, und aber auch überhaupt nicht pessimistisch. Eine Geschichte, die mich fasziniert hat, war, es war beim Rekord für den Außenstehenden, nach ein paar Runden klar, boah, der Schnitt ist konstant auf 46 km/h. Man kennt dich, man weiß, du hast so viel Erfahrung, du fährst jetzt sicher nicht vollkommen überzogen weg. Also es war für mich eigentlich als Außenstehender schon nach 1-2 Stunden klar, na, das muss eigentlich mit dem Tausender funktionieren, wenn jetzt nicht was Gröberes wie Wetter, Kapriolen etc. dazwischen kommt. Und du hast später dann auch erzählt, dass es dir genauso gegangen ist. Wie hast du denn das vermieden oder kannst du da die Euphorie unterdrücken oder dieses war Wahnsinn, das kann sich halt ausgehen, das kann sich sogar locker ausgehen? Wie geht man mit sowas um, wenn man nur 22 Stunden trotzdem voll weiterfahren muss?
Ja, wir haben ja vorher schon ein bisschen drüber geredet, da war sehr viel Berechnungen dahinter. Also ich habe irgendwie genau gewusst, wie viel Leistung kann ich bringen, also wie viel Watt kann ich treten. Sicher über 24 Stunden, da habe ich zum Beispiel schon einmal zweimal 255 Watt gehabt. Das war einmal bei einer 24-Stunden-Weltmeisterschaft und einmal bei einem vorangegangenen 24-Stunden-Rekord. Und ich habe gewusst, ich habe jetzt in der jetzigen körperlichen Verfassung das Potenzial, 270 Watt zu fahren. Das geht sich einfach aus. Und wir haben die Nahrung darauf abgestimmt, dass ich genügend Kohlenhydrate zuführe. Und dann war noch viel Berechnung dahinter, welche Geschwindigkeit kann ich mit dieser Leistung fahren. Weil es kommt dann natürlich darauf an, wenn du auf einem Mountainbike sitzt oder auf einem Stadtradl oder auf einem Rennradl oder eben, wie ich da jetzt, auf einem Zeitfahrradl, wirst du mit der gleichen Leistung zwischen 25 und 45 km/h fahren können. Und das Erstaunliche war, dass ich falsch gerechnet habe.
So viel zum wissenschaftlichen Zugang.
Genau. Wir haben da verschiedene Berechnungen gemacht. Ein Bekannter von mir ist ein Physiker auf der Uni und der hat sich damit beschäftigt, wie viel die Luftdichte, also die Meereshöhe ausmacht. Wir sind ja da ungefähr auf 600 Meter Seehöhe gewesen. Und da gibt es einen gewissen Luftwiderstand, der natürlich höher oben wesentlich
stärker abfällt. Jetzt muss ich dich kurz unterbrechen, weil ja eigentlich der Plan gewesen wäre, das Ganze in Colorado durchzuführen, eben genau deswegen, weil das dort auf ungefähr 1600 Metern Seehöhe und man braucht die dünne Luft, war zumindest der Plan oder der Gedanke dahinter, um den Luftwiderstand so gering wie möglich zu halten und gleichzeitig die Leistungsfähigkeit halt noch zu behalten.
Genau. Soweit war der Plan. Also ich habe gewusst, 270 Watt kann ich treten. Das ist einmal, das muss ich treten und dann können wir schauen, welche Geschwindigkeit kommt mit dieser Leistung außer. Und laut unserer Berechnung, die ein paar Leute auch gemacht haben, nicht nur ich selbst, weil da hätte ich mich eh nicht drauf verlassen, sind wir ungefähr gekommen auf 40 km/h Schnitt, 40, 41 km/h Schnitt, soll sie ausgehen mit dieser Leistung. bei normalen Verhältnissen. Und da sind wir dann bei 960, 980 Kilometer in 24 Stunden. Wenn man das Ganze macht auf 1600, 1700 Meter Seehöhe, dann ist 40 Watt weniger Leistung nötig, um gleich schnell zu sein. Oder ich kann mit der gleichen Leistung halt um 2 bis 3 km/h schneller sein. Und deswegen habe ich gewusst, es ist unmöglich oder unrealistisch, bei uns in Österreich den Rekord aufzustellen mit 1000 Kilometer, sondern das geht sicher nur in Colorado. Allerdings, so eine Berechnung ist ja ziemlich kompliziert, weil die Rollreibung von einem Reifen und die Reibung zwischen den Kettengliedern und die Kraftübertragung, ob jetzt auf einer Übersetzung vor von 58,15 oder 58,13, da ist es schwierig auszurechnen, wie viel wirklich an Reibung verloren geht, wenn jetzt die Kette um das große oder um das kleine Ritzel sich quasi schlingen muss und ob dann die Kraftübertragung nachlässt. Das ist halt echt schwierig. Und was ich auch falsch gerechnet habe, das ist vielleicht das Komplizierteste, ist die Aerodynamik. Und wie viel Watt verlierst du durch den Fahrtwind und eben der Anzug, der Helm, die Sitzposition, die Höhe der Überschuhe und solche kleinen Details spielen da alle eine Rolle. Und lange Rede, kurzer Sinn. Ich bin mit einem Setup, das ich vorher leider nicht testen habe können im Training, weil die Teile alle im letzten Moment gekommen sind, schneller gefahren als eigentlich berechnet. Und deswegen habe ich gewusst, jetzt komme ich dann auf deine Frage zurück, nach den ersten Stunden, ich fahre in meiner Leistung, die 24 Stunden halten kann, bin aber um 2 bis 3 km/h schneller als erwartet, als errechnet. Und deswegen habe ich da ganz in aller Ruhe gewusst, das ist jetzt ein Bingo, dass wir so schnell unterwegs sind. Und ich bin aber nicht zu schnell gefahren. Ich habe nicht überpaced am Anfang, sondern das war einfach der Rechenfehler. Und die Wahrheit war, dass ich mit der aktuellen Leistung ja eben diesen Schnitt fahren kann, ca. 45. Und deswegen habe ich da irgendwie das mit inneren Frieden zur Kenntnis genommen, dass ich da eigentlich gut unterwegs bin und dass Stürze ausgenommen da jetzt nicht viel passieren kann. Und da habe ich auch schon mit dem Gedanken gespielt, vielleicht kann man sich Colorado doch ersparen, weil Einreise wäre eh nicht möglich gewesen nach USA. Das war letzten Sommer noch im Prinzip für Europäer nicht erlaubt und haben mir gedacht, das wäre eh ganz praktisch, wenn wir es jetzt in Zeltweg erledigen können. Obwohl ich zuerst kategorisch gesagt habe, das ist absolut unrealistisch. Nach 2-3 Stunden Fahrzeit habe ich gewusst, das kann sie ausgehen und wird sie ausgehen.
Ja, ich meine, man muss dazu sagen, es wäre natürlich auch schön gewesen, ein Strasser, der am IndyCar Racetrack in Colorado seine Runden dreht, aber natürlich war es ein Traum, du bist Graubarter. Der Rekord ist in Zeltweg jetzt aufgestellt worden, der erste Mensch, der über 1000 Kilometer in 24 Stunden zurücklegt. Ich muss sagen, es ist ein Wahnsinn, weil ich selber, ich habe eine gewisse Erfahrung, ich bin auch schon über 800 Kilometer im Einzelzeitfahren gefahren und das reicht gerade dafür, dass man eben das noch mehr einschätzen kann, was das dann noch für ein Sprung ist. Also natürlich bin ich das nicht auf so einer Strecke mit Zeitfahrmaterial etc. gefahren, aber trotzdem weiß ich, okay, das ist einfach dann, das ist schon so auf der Kanten. Man muss zum Beispiel, ich glaube, man darf es verraten, weil wir es auch im Buch gesagt haben, du fährst da mit deinem Zeitfahr-Einteiler, du bist da eingespackst quasi in den Kunststoff und bleibst nicht einmal zum Pinkeln stehen. Also das heißt, irgendwann einmal nach ein paar Stunden kommt halt dann ein Schwall, weil du kannst einfach nicht stehen. Nein, ich meine, ich glaube, das, ja. Das ist ja irgendwie so ein Gegensatz. Also dieses, der hält quasi am Fahrradl, aber dann solche Sachen sind halt notwendig,
um das, die Hose pinkelt, ja.
Auf, solche Sachen sind halt dann notwendig, um das Ziel zu erreichen und da bist du ja nicht der Einzige, wenn man das so in der Triathlon-Szene und so weiter verfolgt. Aber was mich jetzt interessieren würde, das ist halt jetzt wirklich so die Speerspitze, wo es wirklich ums superschnelle Radfahren geht. Und wir haben ja einige, wir haben uns gerade vorher über ein paar Anekdoten unterhalten, es gibt ja auch unsupported Rennen. Also ich bin da hin und wieder mal ohne Begleitung gefahren, wo wir gemeinsam dann überlegt haben, wo kann man vielleicht Nahrung im Gebüsch verstecken, damit man in der Nacht dann was zum Trinken hat beim wieder zurückfahren.
Darf ich kurz einhaken? Vielleicht zu mir noch kurz erklären, das war das Race Across Italy. Das haben wir 2013 beide gefahren. Das war im April oder Mai. Das war quasi Vorbereitungsrennen für Race Across America, wo wir beide gefahren sind. Und da gibt es halt die, sagen wir mal, klassische Wertung unter Anführungszeichen, wo in dem Fall war es ein 3-Mann-Betreuerteam in einem Auto hinter mir hergefahren ist und du hast aber deine Betreuer quasi, sie haben allen ihren Urlaub quasi gebucht für RAM, dass sie dich in Amerika begleiten und jetzt bist du in Italien ohne irgendwen gefahren. Sprich, du allein mit dir, ohne Crew, ohne Verpflegung, ohne technische Pannenhilfe und wir haben das Rennen quasi gemeinsam bestritten in unterschiedlichen Kategorien.
Genau, wobei man sagen muss, ohne technische Pannenhilfe stimmt auch nicht, weil mich dein Team dann über zwei, drei, das war glaube ich das Rennen, in dem ich die meisten nicht reparierbaren Pannen, unter anderem Speichenrisse etc. gehabt habe und du hast ja dann teilweise auch auf dein Team verzichten müssen, die dann bei mir hinten blieben sind quasi und mich zumindest vor dem DNF bewahrt haben. Am Ende warst du dann der Erste mit großem Abstand und ich war Zweiter, obwohl ich ohne Support gefahren bin. Also es war einfach eine super Generalprobe für uns beide, für Amerika. Aber das war für mich immer so, dieses Abenteuercharakter war für mich immer wichtiger als das volle Rennfahrer, die volle Rennfahrermentalität. Jetzt wäre meine Frage, nachdem du den Tausender jetzt abgehakt hast, hast du schon den Plan gefasst, dass du dieses Jahr eventuell auch ein großes Unsupported-Rennen fährst? Jetzt würde mich interessieren, glaubst du, wird dir das schwerfallen, dann auf diese extreme Optimierung zu verzichten? Oder was ist denn der Reiz, dass du jetzt sagst, okay, ich fahre jetzt ein Rennen, so wie der David damals, komplett, vielleicht auf Abenteuer und alles andere als perfekt und alles andere als so schnell, wie es irgendwie geht?
Also ich habe es noch nicht hundertprozentig fix entschieden, aber mich reizt halt wirklich irrsinnig, weil ich glaube, das den Horizont wirklich erweitert, weil ich schon sehr viel jetzt eben erlebt habe mit idealer Vorbereitung, alles optimiert, das Maximale aus dem Körper rausholen, aber halt bei den abenteuerlicheren Herangehensweisen, so wie du das auch gehabt hast, da kann man halt selbst navigieren, selbst verpflegen, andere Sachen dazu und ich glaube, das kann einfach vielleicht den eigenen Horizont erweitern und wieder mal eine andere Facette irgendwie bringen und ich glaube, hin und wieder sich neue Ziele und einmal ganz was anderes als Ziel zu setzen, ist auch ganz wichtig, so für die persönliche Weiterentwicklung und ich hoffe, dass ich da von dir ein bisschen was lernen kann. Ich meine, was man bei den meisten Unsupported-Rennen nicht tun darf, damals war es aber erlaubt in Italien, da haben wir bei einer Trainingsausfahrt ein paar Tage vor dem Start haben wir ein bisschen Flüssignahrung versteckt irgendwo im Gebüsch, damit du dann in der Nacht quasi einen kleinen Vorrat irgendwo aus dem Busch hervorzaubern kannst.
Genau, die hat man dann den zweiten Platz gerettet.
Und ein anderes Mal bist du irgendwo an einem Würstelstand gestanden oder mitten in der Nacht zwischen Party-People, die irgendwie gefeiert haben und sie ein Hotdog geholt haben. Und auch müssen wir ein Bachwasser trinken, oder?
Genau, mit verheerenden Folgen, aber das werden wir jetzt nicht ausbreiten. Ich habe mir dann mit einer Christoph-Strasser-Hose bin ich dann den Rückweg angetreten von der anderen Seite. Von
Italien. Genau. Du hast gerade erzählt, dass ich mich in die Hose nässen habe müssen, weil ich nicht zum Pinkeln stehen bleiben habe wollen. Das ist übrigens nur bei diesem Rekordversuch so ist. Beim 8-Tage-Rennen macht man das nicht, weil da ist Hygiene im Sitzbereich ganz wichtig, dass man keine Entzündungen oder so kriegt. Aber du hast da ähnliches Problem gehabt mit der Verdauung und dann hast, wie gesagt, eine
man kann das nur steine Hose wechseln,
lassen wir es dabei. Und genau. Nein, aber das war habe ich einfach auch cool gefunden, dass du da, das war doch ein stark besetztes Rennen, da waren ja 30, 40 Teilnehmer oder so und du bist Zweiter gewesen und hinter dir waren dann alle weiteren mit Team. Also da hat man dann schon erahnen können, wie gut du auch unterwegs sein wirst dann beim Race Across America danach. Wollen wir jetzt eigentlich noch über ein paar Querverbindungen zwischen dem Sport und dem Studium und so weiter reden? Weil jetzt
eine Querverbindung
haben wir schon auf jeden Fall Zeit
verplaudert. Genau, eine Querverbindung, man möge es uns verzeihen. Ich glaube, wir sind über das übliche Podcast-Format schon lange drüber. Dennoch möchte ich da noch eine Frage stellen und zwar, weil das wirklich aus aktuellem Anlass ein gewisses Thema ist. Eine weitere Parallele zwischen dir und den Studierenden und Mitarbeitern an einer Uni, viele davon international, viele davon ohne Familie in Leoben, ist, dass du jetzt, glaube ich, 24 Monate lang auch eine ziemlich harte Zeit gehabt hast, Vortragsausfälle, Rennausfälle. Du arbeitest nicht in einem klassischen Büroumfeld mit sehr viel Bürokontakten, sondern du bist dann doch recht isoliert, gerade wenn eben die Vorträge wegfallen und eben auch dein Einkommen zum großen Teil plötzlich unsicher wird. Und dir ist ja schon sehr gut gegangen durch deine Erfolge und dein langjähriges Arbeiten. Hast du da vielleicht einen gewissen Tipp oder eine mentale Herangehensweise, wie man mit sowas umgehen kann oder wie du damit umgegangen bist, mit dieser ganzen Unsicherheit?
Ich möchte jetzt auch nicht jammern, weil ich glaube, es gibt viele Leute, die es viel schlimmer erwischt hat, wie Corona hereingebrochen ist. Aber es hat natürlich, glaube ich, für uns alle einen Einfluss gehabt, auch für mich einen ziemlich deutlichen, weil ich ja eines der schönen Dinge, die ich an dem echt gern mag, was ich mache, nämlich mit Vorträgen und mit Seminaren einfach über das Thema Motivation, Durchhaltevermögen, was man aus Rückschlägen lernen kann, wie wichtig gute Leute im Umfeld als Team sind. Und da habe ich einfach wirklich immer das Feedback, dass das, ja, was ich mache, für den anderen Menschen eine Inspiration ist und ja, dass sie da viele auch irgendwie Motivation holen können, wenn sie halt so wie bei mir zum Beispiel sehen, dass man tiefst durchdrucken kann und überwinden kann. Und eben, die Vorträge sind auch eine Einnahmequelle für mich, einfach auch wirklich ein schönes Gefühl, dass man zwischenmenschlich das Gefühl hat, man kann was weitergeben und andere Menschen, denen ist das ja wirklich was wert, wenn sie von meiner Geschichte irgendwie auch was lernen können. Und das fällt alles weg und plötzlich weißt du, okay, ich kann so weiterhin allein mein Training absolvieren, aber so das Zwischenmenschliche hat mir extrem gefällt. Ich glaube, solche Sachen kann man nicht einfach abhaken und sagen, okay, ich sehe es positiv und mache das Beste draus. Das dauert natürlich ein bisschen Zeit. Es ist bei allen Rückschlägen so, dass es zuerst einmal weh tut und zuerst einmal Orientierungslosigkeit herrscht und erst im Laufe der Zeit oder manchmal erst im Nachhinein kann man das Positive daran erkennen. Bei mir war es definitiv so, wir haben halt auch einen eigenen Podcast gestartet, wo wir jetzt auch schon pro Episode 3000 Hörer haben und gutes Feedback kriegen und das für viele Leute ein Trainingsbegleiter und eine Motivation ist. Das hätte ich sonst niemals gemacht. Ich bin sicher ein bisschen wieder mehr zur Ruhe gekommen, ich habe mich auf andere Sachen besser konzentrieren können, die sonst oft drunter und drüber gegangen sind. Und ich glaube, mir ist halt auch bewusst worden, dass es nicht selbstverständlich ist, dass man sich zu jeder Zeit alles ermöglichen, alles kaufen, alles überall hinfahren kann, sondern dass solche Sachen wirklich viel mehr zu wertschätzen sind, dass das immer ein Privileg ist, wenn es uns so gut geht und dass es nicht selbstverständlich ist, dass es uns immer so gut geht. Und ja, ich hoffe, dass immer für mich das zumindest in die nächsten Jahre, wenn jetzt die Situation hoffentlich wieder lockert, beibehalten kann. Mhm. Die, ja, einfach sowas wie Dankbarkeit generell und irgendwie Ehrfurcht und Demut gegenüber der Zeit, wo es einem gut geht und dass das nicht immer so sein kann, klarerweise. Mhm.
Und ich glaube, ein Schlagwort, das ich gerne noch dazu fügen würde, ist auch Akzeptanz. Akzeptanz, dass die Situation jetzt mal so ist, vielleicht auch für längere Zeit, und auch Akzeptanz, dass es einem vielleicht auch mal schlecht geht und dass das auch menschlich ist, dass einem gewisse Dinge vielleicht fehlen. Und ich glaube, das ist ja auch was sich durch deine Karriere zieht. Du warst immer gut im Akzeptieren von Gegebenheiten und auch vielleicht Niederlagen oder negativen Dingen.
Genau, und das ist definitiv immer die Frage, kann ich was beeinflussen? Dann war sie ja, okay, das ist mein Job jetzt, das irgendwie zu ändern, oder ich bin unglücklich und ich kann es aus eigener Kraft vielleicht besser machen. Oder sind das Sachen, die ich nicht beeinflussen kann, und dann hilft es wenig, sich drüber zu ärgern oder sich drüber den Kopf zu zerbrechen, sondern auch wenn es weh tut, muss man es halt so hinnehmen, wie es ist teilweise. Und ja, ich glaube, das ist auch zum Beispiel jetzt im Sport mit dem Wetter so. Ich kann jetzt nicht mich ärgern, dass es regnet und dass es windig ist oder dass es im Winter schneit und ich nicht trainieren kann, sondern dann sage ich, okay, es ist, wie es ist, es regnet und schneit und dann trainiere ich halt indoor oder mache ich den Ruhetag einen Tag früher und gehe am nächsten Tag wieder trainieren. Also ja, so flexibel im Kopf zu bleiben, auch wenn man Pläne und Ziele hat und sie gut vorbereitet, dass man nicht komplett starr wird, wenn Gegebenheiten sich ändern, muss man sie halt auch ändern, weil sonst wird es schwierig und schmerzhaft meistens. Mhm.
Ja, und jetzt ganz zum Abschluss, um wieder den Kreis zu schließen zum Buch. Es war für mich einfach auch wirklich faszinierend und auch inspirierend, dieses Jahr mit allen Höhen und Tiefen und Unwägbarkeiten zu begleiten. Und ich glaube auch viele dieser Qualitäten, die du einfach hast, unbestritten und die dich zu diesem Sportler machen, der du bist, sind da, glaube ich, jetzt wahrscheinlich besser beschrieben, gerade weil das Jahr einfach so unplanbar war und weil es eben nicht nur um den Rekord gegangen ist, sondern einfach um ganz viel Dinge nebenbei. In diesem Sinne möchte ich mich wirklich bei dir, nein, darf ich mich noch nicht verabschieden und bei dir bedanken. Du erhebst deinen Finger dann.
Genau. Bitte. auf die Gefahr hin, dass es jetzt noch ein paar Minuten dauert, aber irgendwo da auch was notiert, was ich dich fragen wollte. Jetzt hast du schon so elegant fast zum Abmoderieren angesetzt.
Alles wieder
Wie bringst du das unter einen Hut? Du bist
gar nicht
Papa, also ich hoffe, das ist jetzt nicht zu intim oder zu privat, aber ihr habt 3 Kinder, also du hast wirklich eine Familie, du arbeitest an der Uni und du machst auch noch immer etwas Sport, zwar nicht mehr so ambitioniert wie früher, und du schreibst Bücher, mittlerweile war das dein 4. Und ich frage mich manchmal, wenn wir miteinander eine Zoom-Session gehabt haben, wenn wir E-Mails geschrieben haben und ich habe da wieder ein paar Updates geschickt, du hast mir 2 Tage später wieder 20 Seiten Manuskript retour geschrieben und du hast das immer irrsinnig schnell und in einer wahnsinnig guten Qualität verfasst. Und ich habe mich gefragt, wie machst du das? Wie bringst du die ganzen Sachen unter einen Hut? Wie schaffst du das mit dem Zeitmanagement? Und wie ist das vielleicht, auch wenn du jetzt nicht mehr studierst, aber du arbeitest an der Uni, was kann man vielleicht von dir lernen, wenn es um das Thema geht? Fleißig sein und trotzdem irgendwie alles unter den Hut zu bringen, ohne zu verzweifeln oder den Hut drauf zu werfen.
Ich glaube, Punkt 1 natürlich, läuft kein Leben so glatt, oder wenn man Erfolge sieht, natürlich ist es überall so, dass es Reibungspunkte gibt, dass man sich hin und wieder denkt, warum habe ich mir das jetzt auch noch umgehängt, oder das ist, glaube ich, bei jedem Projekt so, bei jedem Radrennen etc. Um darauf zurückzukommen, ich glaube, was ich aus dem Sport gelernt habe und auch eben von so Leuten wie dir gelernt habe, ist, ich versuche einfach nicht Pfaden zu folgen, die alle Leute gehen, sondern ich versuche meine Lösungen für mein Leben maßgeschneidert zu finden. Sprich, wenn es um 20 Seiten Manuskript geht, dann gehe ein gewisses, vielleicht was auch immer, Schlafdefizit etc. ein, ich bin dann im Flow, ich schreibe dahin, ich nehme dann meine Auszeiten, dass ich das kompensieren kann. Oder ich schaue, wo sind Räume, muss ich wirklich am Abend die Netflix-Serie schauen, wäre es nicht produktiver, jetzt das zu machen. Kann ich mir vielleicht irgendwann einmal eine Stunde Zeit für Sport nehmen, wenn ich dafür woanders vielleicht am Abend 4 Stunden arbeiten kann und dann noch glücklich davon bin, dass ich am Nachmittag einmal eine Stunde laufen war. Ich glaube, einfach nicht 9-to-5-Mentalität, sondern Problemlösungsmentalität. Das ist vielleicht der größte Tipp oder das Größte, was ich vom Sport mitgenommen habe. Ne? Wenn man sich jetzt zum Beispiel einen Roman im Jahr aufrechnet, dann ist das wahrscheinlich am Tag eine Stunde maximal, vielleicht eine halbe Stunde Schreibaufwand. Also man kann das schon runterbrechen und sich das visualisieren oder begreifbar machen und sagen, okay, na, es sind kleine Schritte und ich muss mich strukturieren. Und ich glaube, ähnlich ist es ja bei dir. Man muss Lösungen finden. Und bei näherer Betrachtung werden dann Herausforderungen selbst der 5000 Kilometer Radrennen begreifbar und irgendwann einmal ja bewältigbar. Und so ist es, glaube ich, auch im Leben als, ja, wenn man Spagat zwischen Familie, Arbeit und anderen Arbeiten noch finden muss.
Und kann sein, dass die das auch vielleicht zusätzlich bereichert, dass du sagst, du hast zwar deinen Job, der an und für sich schon viel Zeit in Anspruch nimmt, jetzt machst du nebenbei noch etwas, aber dass du vielleicht dadurch auch mehr Ausgeglichenheit hast oder irgendwie mehr Freude, dass du nicht nur den Job absolvierst und dich dann quasi der Freizeit widmest, sondern halt vielleicht einen zweiten, unter Anführungszeichen, Ehrenamtlichen, weil als Autor wirst du jetzt nicht reich und es gibt auch viele Leute, die ehrenamtlich Sachen machen, irgendwie in Vereinen und so oder für gute Zwecke, wo es ja auch großartig ist, und dass dann halt so eine Tätigkeit, zwar vielleicht am ersten Blick noch zusätzlich beansprucht, aber eigentlich halt auch irrsinnig bereichert.
Genau, man muss vielleicht wirklich sagen, ehrenamtlich, das zur Klarstellung, ich bin mir bewusst, dass das nicht ehrenamtlich ist, sondern rein egoistisch. Also es wäre schön, wenn ich eher was Ehrenamtliches machen würde. Na, aber um auf das zurückzukommen, definitiv, ich sehe zum Beispiel, ich bin viel effizienter beim wissenschaftlichen Schreiben und meine Arbeit ist sehr viel Publikationen verfassen, redigieren etc., weil ich jetzt einfach überhaupt keine Scheu mehr habe, komplexe Texte zu bearbeiten. Ein Buch hat 80.000, 90.000 Wörter. Das ist einfach schon ein ordentlicher Wust an Text. Man muss ständig irgendwie Kapitel, Quervernetzungen im Auge behalten, wenn es um was Fiktives geht, Charaktere im Auge behalten, wie sie die entwickeln und so weiter. Natürlich bringt mir das was in meiner Arbeit und würde mir wahrscheinlich sogar, oder bringt mir sogar mehr, als wenn ich jetzt die Zeit, die ich in ein Buch stecke, vielleicht noch zusätzlich in den Job stecken wird. Also da bin ich schwer überzeugt davon, weil einfach auch diese, ich sage jetzt mal, rege Geistestätigkeit in jedem Bereich und vielleicht sogar, wenn es in einem anderen Bereich ist, dich sicher noch schneller macht in den Tätigkeiten, die vielleicht jetzt im Job anfallen. Ich muss sagen, das Einzige, wo ich mir oft die Sinnfrage stelle, ist eher, man könnte natürlich immer noch mehr Zeit mit der Familie verbringen, also toll, das ist wahrscheinlich das einzige, die einzige kleine Wermutstropfen dran. Wobei ich sage, okay, das ist bei mir wahrscheinlich so, dass sie das dann, dass sie eher andere Sozialkontakte jetzt einschränken und dafür hat sie die Freizeit dann sehr stark auf die Kinder fokussiert.
Und was ich auch noch dazu sagen möchte, du bist deinen Instagram, Facebook oder TikTok oder keine Ahnung, was es mittlerweile alles gibt, Account wird man nicht finden. Also das hat mich immer wirklich begeistert, wenn du sagst, okay, dass man einen Roman schreibt oder eine wissenschaftliche Arbeit oder eben ein großes Ding, reicht eine halbe Stunde oder Stunde pro Tag investieren, aber das muss man halt wirklich investieren und nicht kurz zuerst noch schauen, was gibt's dort Neues und kurz noch die Facebook-News checken und während der Computer hochfährt, hat man dann wieder vergessen, dass man eigentlich ja schreiben wollte und dann ist eine halbe Stunde sehr schnell vorbei. Also das lerne ich auch von dir immer wieder, wirklich sich hinzusetzen, das effektiv zu machen und nicht sich ablenken zu lassen durch eben, wie es heute sehr oft passiert, Sachen, die übers Handy aufpoppen und über Social Media reinkommen und so.
Genau, das ist sicher was, was ich meine, sei dahingestellt, ob das jetzt gut ist, dass man kumulierte null Sozialkontakte auf Social Media hat, aber das ist sicher was ich immer, genau, was meiner Wahrnehmung, wo ich jetzt einer der wenigen bin, die da ganz außen vor sind, oft einfach absurd ist, wie viel Zeit und Energie Leute in sowas reinstecken. Und für mich ist es einfach so befriedigend, wenn ich jetzt anfange auf einer leeren Wordseite und ich schreibe eine Stunde und ich ende dann irgendwie zwei Seiten weiter unten, dann habe ich einfach was produziert. Und viele Leute produzieren halt ganz viel auch in diesen, ich meine, wenn ich Twitter-Einträge absetze oder Facebook-Einträge absetze und ich bin jetzt nicht Radprofi, so wie du, und habe vielleicht damit auch eine gewisse Aufmerksamkeit, dann muss man sich jetzt vielleicht schon ein bisschen die Frage stellen, was mache ich da jetzt eigentlich mit meiner Lebenszeit und wäre es nicht schlauer, vielleicht draußen im Wald herumzurennen oder mit meinen Kindern zu spielen. Aber wie gesagt, das muss jeder für sich selber entscheiden, aber du hast sicher recht, da geht bei mir halt, da ist sicher die Zeiteffizienz in dem Bereich ganz gut.
Ich möchte am Schluss vielleicht auch noch eins sagen, jetzt bin ich der den Abschluss anmoderiert.
Na geh.
Was ich gelernt habe in meiner Vergangenheit als Student, ich habe wenig Motivation gehabt damals und ich habe wenig Konsequenz gehabt beim Lernen, aber recht bald erkannt, dass ich viel Konsequenz habe beim Training und ich habe mir damals halt, habe auch gedacht, okay, es gibt Leute, die sind motiviert, es gibt Leute, die sind unmotiviert und faul und träge und man muss hart an sich arbeiten, dass man mehr Motivation hat. Ich bin draufgekommen, es hängt nicht damit zusammen, dass einer mehr davon hat als der andere, sondern dass es damit zusammenhängt, wie sinnvoll ist eine Tätigkeit, die ich mache. Also mir war damals das Studium einfach immer gedacht, passt, das mache ich, das ist interessant, Umweltschutz, Umwelttechnik, Verfahrenstechnik. Aber ich habe nicht wirklich gewusst, wo will ich damit hin in der Zukunft, was wird vielleicht mein zukünftiges Leben damit zu tun haben und ist das wirklich sinnvoll? Das habe ich beim Radlfahren dann sehr bald erkannt, dass ich das wirklich gern mache mit der nötigen Begeisterung und dass ich mir so ausgemalt habe, okay, vom Sport leben zu können, wäre ein schönes Modell für die Zukunft. Hat dann auch wieder irgendwas mit Umweltschutz zu tun, dass ich sage, man kann vielleicht als Vorbild Leute dazu inspirieren, mehr Radl zu fahren und vielleicht weniger Auto zu fahren. Jetzt ganz einfach gesagt. Ja, und das heißt, Motivation hat jeder von uns. Wenn er weiß, das, was er macht, macht er gern und das hat er einen Sinn. Wenn etwas sinnlos erscheint, wird die Motivation nicht da sein. Und wenn du jetzt sagst, du hast keine Scheu, große Aufgaben anzugehen, ich habe zum Beispiel das Chemie 1 Skriptum, habe ich heute noch in schlechter Erinnerung. Das war ein telefonbuchartiges Gerät, das habe ich einfach nicht oft aufgemacht. Und ich dachte, nein, diese hunderten Seiten, das ist sowieso zu viel. Andererseits, 5000 Kilometer Radl fahren ist für mich das Normalste, was es gibt. Da denke ich mir, ja passt, da muss ich am Tag 600 Kilometer machen, da muss ich ungefähr 30 km/h Schnitt fahren, da werde ich 120 Puls haben. Das ist kein Stress, da habe ich nicht Angst davor oder nicht wirklich Bedenken, dass ich da scheitern könnte. Das heißt, man wächst mit allem, mit dem man sich regelmäßig beschäftigt, werden alle Dinge leichter, wenn man es öfters macht.
Und genau, das ist ein ganz wichtiger Punkt, so schnell wie möglich von der Fremdmotivation in die Eigenmotivation wechseln. Es gibt einfach so viele Antriebskräfte von außen, Status, Noten, was auch immer. Das Beste ist, man ist sich selber bewusst, was man macht, warum man es macht. Und ich glaube, man kann dann auch seinen Sinn in einer Chemieansprüfung sehen, finden. In meinem Fall zum Beispiel, so bin ich froh, dass ich das alles gelernt habe. Früher habe ich es für die Noten und fürs Durchkommen gelernt und jetzt weiß ich, was ich in meinem Fachbereich damit machen kann. Und je schneller man auf das draufkommt, desto effizienter und erfolgreicher, glaube ich, ist man.
Vielleicht hat mir sogar Strömungslehre geholfen bei der Aerodynamikberechnung jetzt im Nachhinein.
Bei der falschen Berechnung. Jetzt verraten wir die Note nicht.
Nein, es hat keine Note gegeben. Oder meinst du deine?
Nein, ich habe keine Strömungslehre gehabt.
Okay.
Das ist an mir vorbeigegangen. Also bei dir ist die Note ausgefallen.
Da hat es keine gegeben, aber vielleicht hätte ich mir eine holen sollen. Hätte ich vielleicht jetzt nicht so
gescheiter gerechnet.
Berechnungen vertrauen müssen, die noch nicht ganz gestimmt haben. Aber ja, 1024, das Buch steht trotzdem da. Der Untertitel ist Die Jagd nach dem perfekten Tag. Ob was perfekt ist oder nicht, ist glaube ich Interpretationssache, oder? Ich denke, irgendwie hundertprozentig perfekt ist eine Illusion, aber es war sehr, sehr, sehr gut. Das Buch ist auch sehr, sehr, sehr gut. Da darf ich jetzt da mal offiziell dir ein Lob aussprechen und mich bedanken für das schöne Werk. Und ich glaube, wir dürfen es dann auch präsentieren an der Mondanomi.
Genau. Es soll, glaube ich, ab 30. Mai, wenn ich richtig informiert bin, eine Rad-Schwerpunktwoche an der Uni wieder geben und im Zuge dessen auch eine Alumni-Night, und auf der wirst du zu Gast sein und wir präsentieren auch das Buch. Und ja, ich glaube, wir freuen uns beide, dann hoffentlich auch physische Gäste dort begrüßen zu dürfen, wenn es mit Covid einigermaßen positiv weitergeht, wovon wir ausgehen.
Die Details wird man dann auf der Webseite finden können und Instagram-Kanal von David nicht, aber von mir. Und ja, wer es vorher schon einmal probieren möchte, es gibt es in der Buchhandlung, es gibt es auf meiner Webseite, auf meinem Shop, ultracyclingshop.com, und dann kann man sie ja trotzdem mitbringen und signieren lassen zur Alumni Night in Leoben.
Ja, und jetzt sage ich trotzdem noch mal Danke fürs Kommen und danke fürs Zuhören. Alles Gute an alle. Eine erfolgreiche Prüfungszeit, die ist dann wahrscheinlich schon vorbei, wenn dieser Podcast online geht. Ja, war ein schönes Gespräch. Danke, Christoph.
Ich sage danke, alles Gute und viel Spaß an alle.
Montanuniversität Leoben. Alles außergewöhnlich.